Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Karel Chugwenyo. Hi Karel, schön, dass du da bist.
Hey, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich über die Einladung und mit dir in deinem Podcast zu sprechen.
Ich bin auch sehr froh darüber, dass du die Einladung angenommen hast. Wo du Podcast gerade schon erwähnt hast, da bist du ja selbst kein unbeschriebenes Blatt. Also du bist ja selber Autor, Journalist und Podcaster von deinem eigenen Podcast Redlektion. Und da wollen wir auch direkt mal in die beginnende Frage einsteigen. Karel, was hat dich traurig gemacht?
Einige Sachen, aber die größte Sache würde ich sagen, in der Diaspora aufzuwachsen und dadurch nicht so einen engen oder regelmäßigen Kontakt mit der Familie zu haben, Geburtstage, Geburten und Tode einfach zu verpassen und versuchen, das über die Jahre zu kompensieren durch erstmal normale Telefonanrufe, irgendwann mal Skype und inzwischen FaceTime. Aber das ersetzt einfach nicht die physische Verbindung, die man haben könnte vor Ort.
Du hast gerade Diaspora schon erwähnt. Du meinst damit die afrikanische Afro-Diaspora, richtig?
Ja, es gibt ja verschiedene, aber in meinem Fall ist es die kamerunische, um ganz spezifisch zu sein. Oder sagen wir afrikanische Diaspora, ja.
Und wie du das gerade schon anklingen hast lassen, gerade halt diese Distanz, ne, kontinental gesehen, ist es natürlich halt auch dieser massive Abstand. Ich kann mir vorstellen, dass vor allem halt auch die Flüge und die Planung, da mal wegzufahren, dass es mal nicht so eine Reise ist für wenige Tage, sondern dass man sich da schon sehr viel Zeit nehmen muss, da überhaupt hinzukommen und auch die finanziellen Ressourcen haben muss.
Definitiv. Also jetzt in Kamerun gibt es keine doppelte Staatsangehörigkeit. Das heißt, ich brauche ein Visum. Das Visum kostet inzwischen über 200 Euro. Wenn man da nicht alleine reist, kann man das auch multiplizieren. Und ich war das letzte Mal im Dezember 2022 dort und das Ticket hat jetzt mal 1500 Euro gekostet.
In eine Richtung oder beide?
Hin und zurück.
Aber trotzdem.
Es ist trotzdem viel Geld. Ich musste auch sparen, aber ich denke mir, Leute, die dann noch weniger haben oder nochmal sozioökonomisch schwächere Haushalten kommen, die können das gar nicht machen. Und hier geht es ja nicht mehr um Urlaub. Hier geht es darum, dass meine Oma, Tanten und Cousins leben vor Ort. Und wenn es halt am Geld scheitert, dann geht das halt nicht. Und ich glaube, das ist so ein Aspekt, wo man dann teilweise sich 3 Jahre, 4 Jahre, manche sich 10 Jahre, 20 Jahre nicht sehen. Übers Telefon, ich habe das erst im höheren Alter gemerkt, wie sehr mir das fehlt, weil im jüngeren Alter wird dir halt der Hörer hingehalten, ja, sag mal deiner Oma, sag deinem Cousin, deiner Cousine hallo. Ich bin 3, 4, 6, 7, ich habe keine Lust, es läuft gerade Simsalagrim oder irgendwas anderes im Fernsehen, nervt mich gerade nicht damit. Und jetzt merke ich, oh, das ist aber der einzige Weg, um wirklich Kontakt zu halten. Und das ist das, was mich so traurig gemacht hat, wie viel da verloren gegangen ist.
Wie viel da verloren gegangen ist mit dem noch fehlenden Verständnis in deinen jungen Jahren, so wie wertvoll das ist oder allgemein gesprochen, dass eben auch so viele Hürden überhaupt da sind, dass dann so Besuche überhaupt stattfinden können?
Im Sinne verloren gegangen, dass, ich weiß, meine Eltern sind beide in Kamerun geboren. Wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hinzureisen, dann lernt man seine Kultur durch die Eltern kennen. Aber man hat Erzählungen, aber kann nicht selbst hingehen. Und man ist ja auch auf die Eltern angewiesen. Man weiß nicht, welche Geschichte sie haben. Ich meine, in der Kamerun ist ein zweisprachiges Land, also englischsprachig und französischsprachig. Und in der anglophonen Region gibt es die Anglophon-Krise, einen Krieg quasi, auch Bürgerkrieg. Und wenn man zum Beispiel aus der Region kommt, kann es sein, sie kommen aus Kriegsgebiet und können deshalb nicht zurückgehen. Also es spielen verschiedene Faktoren mit ein und die Eltern kennen das Land oftmals aus Nostalgie. Das heißt, sie kennen Kamerun aus ihrer Kindheit, aber das spiegelt nicht unbedingt die Entwicklung weiter von heute. und je nachdem, wie viel sie einem mitgeben oder weniger mitgeben, weiß man halt darüber oder man weiß es nicht. Und das kann auch ein gewisses Gefühl geben von Imposter. Ich weiß nicht wirklich, wie es ist in meinem Land. Und wenn du aufwächst und gefragt wirst, wie ist es denn dort vor Ort? Boah, ich weiß nicht, ich weiß kein Kind dort. Und dann ist da kein Referenzrahmen. Aber das macht ja auch wieder einen Teil deiner Identität aus, weil das auf dich projiziert wird. Weil das ist, was die meisten erstmal sehen. Eine schwarze Person, also denken sie Afrika, also musst du natürlich wissen, wie Afrika ist. Und denkst so, ich bin nicht da so, wie du zu deinen Großeltern vielleicht in Deutschland kurz mal hinfahren kannst. So. Keine Ahnung, wie es gerade dort ist.
Und gerade wie du das beschreibst, kenne ich das zumindest nur sehr abstrakt, vielleicht doch ein bisschen ähnlicher von der Erzählung meiner Eltern. Also die kennen auch ein Polen von bevor sie hierher gekommen sind. Und auch diese Erzählung, so wie es früher war, ne, wie das und das war und was, wie krass es sich verändert hat natürlich, wie sehr man sich mit der Politik von heute dort beschäftigt, wie sehr man natürlich halt nur nachgelagert mitbekommt, was passiert, eben durch diese Kommunikation mit Familienmitgliedern und wie häufig dieser Austausch stattfinden kann. Ich kenne das noch aus früher, dass man dann noch in diese Internetcafés gegangen ist, weil es halt zu Hause viel, viel zu teuer war. Und dann ist man in die Internetcafés gegangen und dann so in so einem kleinen Kabinchen alle so reihum. Und das macht es natürlich irgendwie so schwierig, so erst im Nachhinein so zu verstehen, so, ah, okay, hätte ich das oder hätte ich da mehr Verständnis für gehabt? Und ich finde gerade halt auch diesen Aspekt der eigenen Identität und dieser Identitätsfindung, die ja so mit 3, 4, 5, 6, 7 noch gar nicht so existent ist. Da hat man ja in dem Alter noch andere Interessen, andere Belange und das kommt ja erst. Und das stelle ich mir dann auch so extrem schwierig vor, gerade halt in einem Land mit Eltern, die nicht in diesem Land geboren sind, nicht in diesem Land aufgewachsen sind, dass es dann sich vielleicht auch so anfühlen kann, wie halt eben so ein Hinwechseln oder ein Zwischenwechseln zwischen verschiedenen Welten. Also, ne, du wächst hier auf, gehst hier auf eine Schule, machst deine Ausbildung, was auch immer. Und zu Hause betrittst du aber dann so vielleicht eine andere Welt. Wie würdest du das beschreiben?
Ich würde sagen, es existiert gleichzeitig und alle können das nur ein Stück weit nachvollziehen. Du bist wie deine Eltern bis zu dem Punkt, wo es dann um Heimat geht. Das definierst du ja anders. Für die Eltern ist es so ein Ding von, es gibt einen konkreten physischen Ort, wo sie aufgewachsen sind. Und du magst vielleicht, in meinem Fall bin ich im Süden Deutschlands in Stuttgart aufgewachsen, das als Heimat bezeichnen. Aber es fühlt sich auch nicht immer wirklich wie Heimat an. Dann sagt man ja, da geh dahin, wo du herkommst. Ich könnte dich mal sagen zu dem Zeitpunkt, wohin überhaupt? Keine Ahnung, ich habe es nie gesehen. Und das ist dieser Konflikt von, ich bin meinen Eltern ähnlich, ich bin meinen Verwandten, meiner Kultur ähnlich, aber ich bin auch gleichzeitig in der deutschen Gesellschaft oder in der schwäbischen Kultur aufgewachsen. Ich mag schwäbisches Essen teilweise mehr als kamerunische Gerichte, was eigentlich kein Widerspruch sein sollte, aber es wird so oftmals von außen auf einen projiziert. Und dann ist halt so die Frage, was ist denn so ein richtiger Kameruner, was ist eine richtige Kamerunerin? Du empfindest einen Stolz, also die Eltern sagen, ja, sei stolz auf deine Wurzeln, woher du kommst. Denk nicht, dass es weniger wert ist, aber dann denkst du dir halt, auf was denn? Ich habe ja selten diesen Kontakt zu Gleichaltrigen. Also die Eltern sind der Referenzpunkt und denn du kriegst die, ich habe die Jugendkultur da nicht mitbekommen. Du hast vorher angesprochen, da mit dem Cross-Center oder die Telefonläden. Da sind wir hingegangen, viele aus der afrikanischen Diaspora, auch von meinen Freunden, für 5 Euro haben wir uns eine Karte geholt und dann wurde die leer telefoniert. Und das war der Anruf bei den Großeltern. Und es ging auch nicht so regelmäßig für viele, weil das war schon sehr teuer. Und zu verstehen, dass ohne diese Karte können zum Beispiel meine Eltern ihre ganze Familie nicht sehen. Sie können mit ihren Geschwistern nicht telefonieren. Einige sind auch in der Diaspora verteilt, aber wie wichtig das ist. Und du bist da reingeboren, aber du verstehst es nicht ganz bis zum Alter. Und dann habe ich verstanden, mach das Bestmögliche, deine Sprache zu sprechen. Kannst du über deine Eltern, wenn sie dir die nicht beibringen. In meinem Fall war das so, weil die dachten, Deutsch ist wichtiger. So wurde es ihnen auch vermittelt in der Vorschule. Und weil das für die Kinder ja verwirrend, wenn die afrikanische Sprachen und Deutsche gleichzeitig lernen. Und dann habe ich es mir irgendwann selbst beigebracht, weil ich gemerkt habe, wie viel das von mir ausmacht, wie ich mich auch freue, von dort zu sein. Und habe dann darauf gepocht, selbst hinzugehen und habe das dann gesehen, habe dann vieles verstanden, die Straßen entlang zu laufen aus den Erzählungen, dieser ewig lange Schulweg. Ich so, der war wirklich lang. Das sind so ein paar Aspekte, die einem mich dann traurig stimmen. Ich frage mich dann immer, wie wäre es, wenn es günstig wäre, hinzufliegen? Wie wäre es, wenn es so ein Flug nicht mehr 1.500 kosten kann oder 700, sondern 200, 300? Wären wir öfters hingegangen, wenn der Lebensstandard, das ist meine Utopie, überall auf der Welt gleich wäre? Dann würde man ja hin und her gehen. Oder vielleicht wären wir gar nicht in Deutschland. Wie hätte das mich verändert? Und würde ich dann immer noch teilweise diese Trauer, diesen Schmerz spüren, mein Heimatland nicht in der Tiefe kennengelernt zu haben, wie zum Beispiel Deutschland, wo ich aufgewachsen bin. Und trotzdem das Gefühl zu haben, in Deutschland teilweise, das sollte dann sagen, ah, das ist es nicht wirklich. Oder ich fühle mich nicht als Teil der Gesellschaft, aber irgendwie doch auch, weil ich hier aufgewachsen bin.
Du machst da verschiedene oder mehrere Aspekte auf, die ich interessant und spannend finde. Gerade halt zum einen immer diese Projektion von außen und nach innen. Und ich meine, obviously in einem Land wie Deutschland haben gerade schwarze Menschen ein größeres Problem, dass sie dann Othering erfahren, also dass sie dann von außen gelesen werden, so ja, sie wären nicht von hier, was halt aus vielen Aspekten einfach nicht stimmt. Und das ja immer wieder so gesagt zu bekommen, macht ja auch so, hinterfragt ja auch gerade heranwachsende Menschen extrem in ihrer Selbstfindung, in ihrer Selbstverortung, in ihrem Selbstwert. Wer bin ich überhaupt? Gerade halt unter dem Aspekt, wenn man die Herkunft der Eltern und im Umkehrschluss auch die eigene Herkunft dann eben nur so nachgelagert mitbekommt. Und das ist ja auch etwas, was immens viele Leute mitmachen und ja auch Spuren hinterlassen kann, wie du das ja beschreibst. Und ich sehe das ja auch in deinen Videos, in den Posts, die du auf Instagram machst, dass das ja auch so ganz häufig thematisiert wird, eben halt, wie man diese Berührungspunkte ja wiederfinden kann oder, weiß nicht, also ich würde zumindest beschreiben, das versucht nachzuholen, so was man verpasst hat, in Anführungszeichen.
Das auch, und diese Hierarchie aufzubrechen, zu denken, dass die eigene Kultur weniger wert ist, denn durch den Kolonialismus ist es einfach so, dass viele in afrikanischen Ländern, auch in der Diaspora, Weißsein anstreben. Jetzt teilweise auch in Hautfarbe durch Bleaching, aber auch kulturell. Französische, deutsche, britische Kultur wird höher angesehen. Deswegen spreche ich eher diese Sprache als deine Indigene. In meinem Fall das Bamiyam oder Mugambo und Mijimba von meinen Eltern jeweils. Und dass Eltern dann sagen, ich bringe es dir nicht bei. Und wenn auch ein Schulsystem das auch so vermittelt, dann hast du immer Afrika. Afrika, dieser dunkle Kontinent und mit vielen Krankheiten. Aber im positiven Licht kriegst du es nur zu Hause mitgeteilt. Und dann clasht eben diese Außenperspektive und die von zu Hause. Und dann kommst du in die Schule und bringst eine andere Perspektive mit. Aber das ist auch nicht so stichfest. Es ist nur die Erzählung deiner Eltern. Du warst ja selbst nicht unbedingt dort, wenn du nicht die Chance hattest. Und dann, wie willst du denn argumentieren über etwas, wo du keine Primärerfahrung hast, sondern die Sekundärerfahrung, da das mit sich zu verhandeln? Und dann habe ich halt irgendwann noch so gemerkt, so, nee, ich bin das. Und oftmals sagt man zu uns Diaspora-Kindern l'enfant des blancs, so das Kind der Weißen. Und ich habe das früher super lange so als verletzend und Beleidigung aufgefasst, weil ich das wörtlich genommen habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, nee, aber natürlich habe ich Einzelheiten von einer deutschen Sozialisierung. Und das macht mich auch aus. Es hat lange gebraucht, bis ich das ablegen konnte, zu dem Punkt, wo ich heute sage, ich bin gerne in Kamerun und ich habe Aspekte der deutschen Gesellschaft, Kultur, die ich auch schätze, andere, die ich ablehne, aber ich muss mich nicht verorten. Ich bin am Ende ich und das ist diese einzigartige Kombination von Kulturen und Identitäten. Und das sind nicht nur diese beiden Länder, sondern alle Einflüsse, die ich habe, alle Länder, in denen ich leben konnte. Und das hat eine Identität geschaffen, die vom Innen heraus weiter wächst und stärker wird. Also von außen kannst du mir nicht mehr wirklich viel sagen, was mich so erschüttern würde. Aber ich musste in mich gehen und ja, Teile akzeptieren, die ich nicht akzeptieren wollte von, ach, du weißt vielleicht zu wenig, tust du vielleicht nicht richtig performen, ein bisschen so, wie wir Geschlechter performen. Hat hier die kulturelle Identität, das, was Leute von dir erwarten, einfach zu dem zu sagen, es interessiert mich nicht, wie du mich siehst. Ich bin so, ich finde das gut, es passt.
Wann hast du dich angefangen, damit zu beschäftigen? Also zu hinterfragen, so, ey, okay, warum kann ich die Sprachen meiner Eltern nicht oder ich möchte das lernen?
Seit ich denken kann, von klein auf, habe ich meine Eltern gefragt. Mein Vater hat ein bisschen mit mir dann geübt, aber halt nicht richtig. Das war halt, was willst du mit der Sprache? Es gibt doch Französisch, weil das ist die Amtssprache in Kamerun. Das ist doch viel besser. Das bringt die viel mehr auf dem Arbeitsmarkt und später in der Welt. Und habe es dann immer wieder versucht, aber die haben es mir nicht beigebracht, meine Eltern, weil die dachten, das hat eben keinen hohen Stellenwert und es hat keinen Nutzen. Also wirklich sind diese Leistungsgesellschaft, wie willst du damit irgendwas anfangen? Aber so, was sie nicht verstanden haben, das war eine Möglichkeit, mit meinen Wurzeln, mich zu verbinden mit meinem Heimatland und meine Identität da aufzubauen. Und habe dann später, Anfang meiner 20er, versucht, es mir selbst beizubringen. Ich habe im Internet geguckt, dann habe ich Unterlagen gefunden und habe dann angefangen, meine Mutter anzusprechen in ihrer Muttersprache. Zumindest habe ich versucht, die Laute nachzumachen, die ich online gefunden habe. Und sie war überrascht, weil ich dachte ich so, hä? Ich habe es dem nie beigebracht. Von wo hat er das? Es gibt das Internet. Und sie war irgendwann geschmeichelt und dann war sie auch stolz und hat gesagt, hey, ich hätte es dir immer beibringen sollen. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Und meint sie, wahrscheinlich auch eine Art von Selbsthass. Oder auch Schutzmechanismus. Umso deutscher sich die Kinder verhalten, desto besser geht es ihnen in der Gesellschaft. Und dann habe ich mehr mit ihr gesprochen und sie hat sich irgendwann dann auch darum gekümmert, um mich unterstützen, einen Lehrer zu finden vor Ort, der mir dann auch Schreiben beigebracht hat. Zum Beispiel, sie kann nicht schreiben, aber natürlich fließend sprechen und ich kann jetzt schreiben und sprechen noch nicht fließend, aber ich verstehe einiges und kann mich mit dir unterhalten und das hat nochmal was ganz anderes hervorgerufen und dann war ich auch mit ihr in Kamerun dann in 22 zum ersten Mal so als erwachsene Person, die was wahrnimmt, weil als Baby, ich erinnere mich nicht an das, was ich gesehen habe und da konnte ich sehr viel kontextuell jetzt nachvollziehen, weil das mir auch in meiner Muttersprache erklärt wurde und es war so für mich, oh, das lässt sich gar nicht übersetzen.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, warst du dann bisher nur zweimal dort, also als Baby und dann 2022.
Genau.
Und das war dann, so wie ich das, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann vor allem halt ein finanzieller Aspekt, also eben halt mit diesem Visum beantragen und dann halt eben Geld für nicht nur wahrscheinlich Flugtickets, sondern wahrscheinlich auch Geschenke. Also so kenne ich das, wenn man in die Heimat geht, dass man noch Geschenke mitbringt. Und dann natürlich dann die Überlegung, okay, schläft man dort vor Ort bei der Familie, wenn das möglich ist, oder halt irgendwie andere Übernachtungsmöglichkeiten. Also es ist ja, da kommt ja eigentlich noch viel mehr dazu als der eigene Aspekt.
Das Flugticket ist eine der größten Partien, aber ja, wie du sagst, durch die Geschenke und du siehst ja Leute seit Jahren nicht und müsst ihnen auch etwas mitbringen. Und dann kommst du auch in ein Land, wo Leute Tagelöhner innen sind. Wenn sie am Tag nicht arbeiten, das verstehen viele nicht, dann essen sie nicht, dann können sie ihre Familie nicht ernähren. Dementsprechend durch die starke Korruption und die Spuren von Kolonialismus versucht jeder zu überleben, zu hasseln und auszunehmen. Das sind alles so Geldaspekte. Es muss halt Geld haben, um im Alter rumzukommen. So ein Bestechungsgeld, aber das ist ein strukturelles Problem. Es war bei mir war es nicht unbedingt wegen Geld. Also ich bin nicht arm aufgewachsen. Meine Eltern beide AkademikerInnen, beide IngenieurInnen, deswegen war Geld jetzt nicht der treibende Faktor, sondern vielmehr die Priorisierung der Kultur. Braucht das Kind das jetzt überhaupt? Hä? Du bist doch Deutsch, du hast doch schon hier, was willst du denn dort in dem Land? So, wir sind ja nicht ohne Grund von da weggegangen. Und es sind dann halt auch so Konflikte. Meine Mutter war eher, die Kinder müssen hin, die müssen das sehen. Mein Vater war eher so, bist doch hier, du bist doch Deutsch. Brauchst nicht. Und da habe ich halt übel lang drauf gepocht und da war es immer, du kennst es ja nicht, wenn du dorthin gehst, bist du so ein Kind der Weißen. Du wirst auch direkt erkannt. Die Leute sehen an deinem Verhalten, dass du nicht von dort bist. Und die werden dich dann halt auch wie eine fremde Person behandeln und versuchen halt auch aus dem Vorteil draus zu ziehen. Macht ja Sinn. Ich bin ja Ausländer per Pass, aber auch von der Sozialisierung her. Und meine Mutter hat sich dann bereit erklärt, mich zu begleiten. Und sie ist dann auch zum ersten Mal durch ihr eigenes Heimatland gereist. Also mit diesem Touristinnen-Aspekt. Davor ist sie auch nur hin um die Familie zu sehen. Und das ist halt das große Ding. Wie wichtig ist es denn, den Eltern regelmäßig hinzugehen? Welche eigene Beziehung haben sie zum Land? Und ja, meine Mutter war seitdem auch noch einmal wegen der Hochzeit. Ich konnte da leider zeitlich nicht dieses Jahr, aber sonst wäre ich auch hingegangen. Und jetzt möchte ich halt so oft, wie es geht, hingehen. Und es war halt schon wichtig, dieses, ich sehe meine Oma jetzt nicht nur in Deutschland, weil viele kamen dann immer her, aber ich nicht in die andere Richtung. Die haben auch natürlich gefragt. Und da war eine gewisse Scham, weil ich konnte es nicht erklären. Ich bin ja ein Kind. So, ich kann leider nicht alleine fliegen. Wenn die Eltern das aber auch nicht machen, dann passiert da nichts. Und als ich dann da war, war es dann für mich, wow, es gibt eine Jugendkultur. Es gibt queere Spaces, die illegal sind, aber die existieren. Es gibt diese Clubs, wie man es auch kennt, aber das erzählen die Eltern ja nicht, weil die kennen ja das Land von vor 30 Jahren oder mehr, als sie damals dort das verlassen haben. Das Land hat sich weiterentwickelt und die sind halt so dieses Frozen in Time. Und das war richtig schön so zu sehen. Hey, was machen Leute in meinem Alter? Welche Sprache sprechen sie? Ich auch Begriffe, die ich lerne. Es ist so interessant, dass ich eine ganz andere Sprache lerne als die Jugendsprache. Man merkt so, oh, die unterhalten sich ja ganz anders. Und auch beim Sprachunterricht wurde es gezeigt, der Lehrer hat mir so alte Sprache beigebracht, weil er selber so der Generation meiner Großeltern war. Und er hat mir so Pures mit Jimba beigebracht. Und meine Mutter benutzt halt sehr viele Lehnwörter aus dem Deutschen und Französischen, weil sie wieder eine jüngere Generation war. Und dann heißt zum Beispiel Flugzeug, sagt man eiserner Vogel, Sangwe, und sie würde das gar nicht so sagen, oder Plane. Oder die würde Fischi sagen, was vom Fisch einfach so Pidgin-Englisch übernommen wurde. Und da siehst du schon die Unterschiede. Wenn schon bei ihr das so anders ist, wenn du noch weiter runter gehst, die benutzen noch mehr externe Wörter. Und junge Leute sprechen die Sprachen auch oftmals nicht, weil es nicht cool ist. Das bringt dir nichts. Für was denn? Englisch, Französisch, damit kannst du das Land verlassen oder handeln oder hast Möglichkeiten. Und das war für mich auch nochmal so ein Schock, im Dorf zu sein. Und ich dachte, ich gehe dahin, ich spreche mit allen. Aber ich habe eher mit den älteren Generationen dann gesprochen und die waren so positiv beeindruckt und haben sich gefreut. Und das war für mich dann so cool. Ich werde so richtig wahrgenommen, gesehen und kann das üben.
Das erinnert mich so ein bisschen auch so an, wo wir kurz vorher darüber gesprochen hatten, über diese zeitlich bedingten Möglichkeiten in so Internetcafés, dann immer so Eindrücke zu kriegen, weil man kann ja natürlich nicht stundenlang telefonieren, sondern es ist immer so, hey, wie geht's der Familie? Und dann wird das Telefon rumgereicht und alle fragen, wie es ihnen geht. Und das ist ja immer nur so eine Momentaufnahme von, bis man wieder Geld hat oder bis man wieder dann halt ins Internetcafé oder sonst wohin geht, wo man telefonieren kann. Und gleichzeitig ja auch immer wieder diese Cuts zu haben oder was du gerade gesagt hast, diese Frozen in Time, dass selbst wenn man dann die Möglichkeit hat, nachträglich hinzureisen, selbst wenn man die Möglichkeit hat, die Sprache zu lernen, dass es trotzdem immer noch so, weiß ich, mir kommt gerade jetzt so diese Metapher eines Fischglases so, dass man sich immer sozusagen noch in so einer eigenen Welt bewegt und gerade halt auch, wie du das ansprichst, wie Sprache sich natürlich verändert, so wer bringt einem Sprache bei? Und was macht das mit einem? Also welche Zugänge öffnen sich, schließen sich oder sind halt einfach noch nicht da? Dass das natürlich halt auch so, würde ich mir denken, oder ist jetzt gerade so ein Gedanke in meinem Kopf, dass es trotz dieses gleichzeitigen Versuchs, da allem näher zu kommen und da zu sein, wie du gerade selber gesagt hast, dass man sich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen fremd fühlt oder als in Anführungszeichen Ausländer gelesen und wahrgenommen wird und sich vielleicht auch deswegen so fühlt.
Da kann ich dir absolut zustimmen. In Deutschland gibt es zum Beispiel den Begriff Ethnicity nicht im Alltagsgebrauch, im Englischen viel mehr. In den USA würden ja viele sagen, oh, ich bin Nigerian American, oder in Großbritannien, ich bin Portuguese British. Solche Sachen. Und hier in Deutschland ist es halt, ich bin deutscher Staatsbürger, aber meine Ethnicity wäre kamerunisch, Race, schwarz. Und Leute sehen halt Phänotyp, Race, schwarz. Und aber diese Ethnicität, das ist genau das. Ich werde dort nicht als Kameruner wahrgenommen, sondern als Europäer und wenn man präzise sein will, als deutscher Kameruner. Und das ist auch in meinen Verhaltensweisen sichtbar. Deswegen hast du das Gefühl, du musst den Mehraufwand leisten, deine eigene Kultur kennenzulernen. Und das Schmerzhafte ist dabei, dass du auftreten kannst, wie du es dir selbst nicht wünschst, ein bisschen so voyeuristisch. Du tust so ein bisschen Sachen selbst fetischisieren, so, boah, das kenne ich ja gar nicht. Oder in Europa würden wir das anders machen. Dann ertappst du dich dabei, dass du Sachen projizierst im Sinne, dass du auch in Rollen reinschlüpfen kannst, wie so ein White Savior ein Stück weit, weil du bist ja hier aufgewachsen und da hast du deswegen auch einen Blick und das ist dieser Widerspruch von, du bist irgendwie von dort, aber gleichzeitig guckst du von außen drauf, ob wie ein Fremdkörper und tust es in dieses Grundstellenwerk, Framework irgendwie einordnen, wie du es hier nur verstehen kannst. Und da musste ich auch manchmal raffen zu sagen, nee, das ist auch eine Art, mit Dingen umzugehen. Auch so kann man ein Haus bauen oder dies und jenes. Und manchmal sagst du, ja, man könnte es doch so machen. Und Leute sagen, das ist aber nicht die Situation im Land durch die Politik, durch die Wirtschaft, durch noch andere Faktoren. Das ist nicht einfach so möglich. Du musst dich selbst nochmal mit deinem Land auseinandersetzen. Wie sieht denn die lokale Politik aus? Wie sieht die für ein Distrikt aus, für eine Region? Wer ist der Präsident? Was für Musik wird gehört? Was ist gerade gutes Essen? Was für junge Designer gibt es? Welche Serien konsumiert man? Und nicht denken, ja, die haben das alles nicht. Doch, genauso wie du es auch hier hast. Und das kannst du oftmals nicht durch deine Eltern kennenlernen. Also musst du proaktiv auf deine Cousin, Cousine zugehen. Aber jetzt kommt eben dieser Aspekt von, du hast ja oftmals diese Beziehung nicht. Nur außer diese kurze Unterhaltung von, hallo, wie läuft die Schule? Schule läuft gut. Das war's. Also Leute, die dir fremd sind, aber auch nicht, und über deinen Schatten zu springen, zu sagen, nicht, wie geht's die Schule? Ey, bist du vielleicht in einer Beziehung? Wie ist es so? Was hast du heute gegessen? Ey, hast du die neue Serie geguckt? Aber da musst du auch an den Eltern vorbeigehen. Du musst einen eigenen Kontakt, eine eigene Beziehung aufbauen, losgelöst von den Eltern. Und das damals ging das halt jetzt nicht. Jetzt mit FaceTime und noch viel weitere Möglichkeiten. Definitiv, so oft wie es geht, einfach eine Nachricht schreiben, mitten in der Woche. Wie geht's dir? Und dann so sprechen, aber die können oftmals nicht auf dieselbe Art und Weise nach Europa kommen. Das ist viel zu teuer. Und das Visum wird auch oft abgelehnt, solche Sachen. Also musst du gucken, wie komme ich dahin? Und dann musst du proaktiv auch denken, ich muss Geld sparen. Also überleg, du kannst zwischen 600, 700 bis 1500 oder mehr zahlen, je nachdem, wann du buchst. Aber es ist halt schon schweineteuer. Und du hast noch nicht mehr gegessen, du hast noch gar nichts gemacht. Und weil dort diese europäische Kultur so hochgehalten wird, wenn du deinen europäischen Standards dort duplizieren willst, dann zahlst du 2-3-4-fache dafür, für dieselben Produkte, die du hier kaufst. Und das ist das, du musst halt dich lossagen von dem, was du kennst und die lokale Kultur, lokales Essen, lokale Erfahrungen machen und sagen, hey, zeigt mir mal die Sachen, ich möchte, wie ihr euch bewegen. Nicht nur an privilegierten Orten unter Ausländern, weil die sagen, Leute, kommen hier rein, sagen ein bisschen, die waren in der Heimat, aber die waren im Club mit nur Deutsch-KamerunerInnen, mit Britisch-KamerunerInnen und Amerikanischen, aber warte wirklich lokal unterwegs? Nicht wirklich. Und da wurde mir auch ein Spiegel vorgehalten, wo ich dann gemerkt habe, bin ich wirklich so offen, wie ich denke? Oder performe ich auch wieder was und bin eigentlich genauso wie andere Touristen ein bisschen näher an den Leuten dran, aber immer noch auf Distanz? Ja, und dann habe ich auch mein Verhalten angepasst, so gut wie es halt ging. Aber natürlich haben Leute gerochen, so, der Junge ist nicht von hier. So, ja.
Und gerade halt mit diesem Wunsch, performen zu können oder mit dem Wunsch, so wenig wie möglich sofort aufzufallen, dass man nicht von dort ist. Du hattest vorhin auch gesprochen, so von diesem Thema stolz zu sein auf eine Herkunft, auf eine Identität. Nun ist es aber so, wenn man sich das sozusagen alles nachgelagert jetzt anlernen muss, dass man verstehen muss, dass man sich selber dabei erwischt, so, ja, okay, man, vielleicht ist das so von oben herabgesprochen, so paternalistisch oder wie du selber gerade gesagt hast, mit so einem White Savior-Blick, dass sich da vielleicht statt Stolz irgendwas anderes aufmacht an Emotionen, wenn man dann halt so ertappt wird oder sei es jetzt von außen hin oder von sich selber, dass da etwas hervorkommt, wo man denkt so, oh shit, was geht gerade in mir vor und was macht das mit mir?
Das ist eine richtig gute Feststellung. Ja, Scham kommt dann. Oh, ich habe fliegt mein Cover auf, die Rolle, die ich hier gespielt habe. Kann es sein, dass ich eine Minstrel-Show, also schon so eine Übertreibung gerade performe, was nicht authentisch ist? Dann ist immer die Frage, was ist authentisch? Du kannst nur du selbst sein, aber du versuchst zum Beispiel vielleicht zu kamerunisch zu sein, damit du nicht wie ein Nicht-Kameruner wirkst, aber die Sache ist einfach die, durch den Fakt, dass du in der Diaspora geboren bist, bist du halt ein diasporischer oder eine diasporische Kamerunerin. Und das ist in Ordnung. Und wenn du das akzeptierst, dann gehst du auch entspannt rein, weil niemand erwartet, dass du den lokalen Marktpreis zu jeder Woche weißt. Da ist ja einfach, behandle uns normal, sei einfach entspannt und alles ist gut. Aber übertreib deine Lage nicht. Und da kommt dann der Stolz entwickelt sich dann dadurch, dass du sagst, ich weiß genug, um zu sagen, das sind meine Wurzeln, ich bin regelmäßig da, ich mit der Familie und ich habe auch Spaß daran und ich sehe das nicht als weniger oder mehr wert, sondern einfach nur als ein anderer Lebensentwurf und nicht anders im Sinne von Othering, sondern alternativ. Es ist ein bisschen so wie queer, so sehe ich Liebe und auch Sexualität. Es gibt viele verschiedene Liebes- und Sexualitätsentwürfe und so gibt es auch Lebensentwürfe in der Hinsicht und das ist einer von den vielen, die es auf der Welt gibt. Und du bist gerade in dem drin und das muss nicht mit einer Wertung einhergehen. Und seitdem habe ich dann für mich selbst dann mein Stolz herausgefunden. Es ist dann nicht, ich bin kamerunisch und besser als, sondern das ist ein Teil von mir und das ist schön wie alle anderen Aspekte. Und ich bin gerne unter meinen Leuten und sie haben auch verstanden, okay, er ist so und so. Er ist nicht einer von diesen Nervigen, sondern er ist cool. Und dann lerne ich zu code-switchen, ohne was beweisen zu müssen, sondern ich habe eine authentische Persönlichkeit, wo ich mir selbst treu bin in Kamerun, die ich annehmen muss, dass ich auch im Alltag so durchkomme, weil das sind rabiate Leute, sind viel direkter. Leute sagen genau, was sie denken. Das wird nicht irgendwie, könnte ich bitte durchgehen? Das ist so, Muff, geh mal zur Seite. Ich muss da jetzt durch. Und da kann ich nicht mit meiner deutschen, ich würde sagen, höflichen Art da durchgehen. Aber das bin immer noch ich. Aber es würde hier nicht funktionieren. Und das ist halt dieses zwischen den Welten gehen. Und das ist auch irgendwie ein Talent. Und das macht richtig Spaß, sich dann auch so weiterzubilden. Und ja, das ist dann nicht mehr so eine Trauer und Schmerz, sondern es ist dann so ein Ding von wieder zu sich selbst finden und zu verstehen, es gibt noch viele andere. Und dann eben diese Räume zu kreieren, dass der Austausch stattfindet in den Diasporas. Es kommen dann Leute zum Studieren, zur Ausbildung oder auch geflüchtet auf verschiedene Arten und Weisen auch nach Deutschland und da zu connecten und sehen, es gibt nicht nur, also nicht nur Kamerun bezogen auf den ganzen afrikanischen Kontinent, es gibt so viele Lebensrealitäten und dieser Pluralismus ist genau das, was es mir taugt. Ich mag es, Fremdsprachen zu hören, also die ich nicht kenne und neue Sachen zu erfahren und das mache ich auch in meinem eigenen Heimatland. Ich gehe nicht nur dahin, wo direkt meine Eltern herkommen, sondern ich reise durch. Ich will diesen Kulturschock haben von Sachen, die ich nicht kenne. Und das ist auch wieder dieses Privileg und Versuchung, auch dann Freunde, Bekannte mitzunehmen, zu sagen, hey, lass uns mal das Land bereisen, lass uns mal gucken. Und die so, oh, das wusste ich gar nicht. Weil ich es aus Geldgründen oftmals nicht machen konnte. Oder warum solltest du reisen, wenn Geld fehlt oder wenn du alles so in deinem Garten hast? Das ist, glaube ich, einer der schönsten Aspekte, was aktiv gegen diese Trauer geht und diesen Schmerz von, ich habe eine Kultur verloren und versuche sie kennenzulernen durch die historischen Ereignisse, die weitergetragen werden. Aber ich muss nicht diesen Schmerz weitergeben. Ich kann sagen, der ist da, aber ich muss nicht leiden dadurch. Und in dieser Heilung kann ich weitere mitnehmen.
Du hattest diesen Community-Aspekt schon mehrfach angesprochen. Ich kann mir vorstellen, gerade halt, wenn man sich auch in diasporischen Communities befindet, dass dann auch vielleicht dieser Wunsch nach Austausch oder dieser Wunsch nach Räumen zu finden, du hast auch selber davon gesprochen, Räume selber zu erschaffen, um vielleicht auch eben Erfahrungen zu teilen, aber auch vielleicht auch Schmerz oder Sorgen oder Probleme zu teilen, weil gerade was du auch angesprochen hattest mit, dass es ja ein finanzielles Thema ist, gerade halt ein finanzielles, aber vielleicht auch natürlich so ein Ich hätte jetzt geopolitisches Problem angesprochen mit dem Thema des Visums, also wer kann wohin reisen und dass es halt aus Europa hin einfacher ist, als jetzt aus afrikanischen Ländern dann nach Europa zu reisen und es vielerlei Gründe haben kann. Wie siehst du diese Findung der afrodiasporischen Räume hier in Deutschland und wo siehst du da, oder vielleicht gab es da eine Veränderung, wofür diese Räume gerne genutzt werden oder wofür sie gebraucht werden?
Ich glaube, sich als Norm zu sehen, das ist einer der Hauptfaktoren. Ich bin eine Person in einem Spektrum an Lebensrealitäten, in dem Sinne von afrodiasporischen, afrikanischen Lebensrealitäten. Und ich werde Spiegel sehen. Ich werde Leuten begegnen, die mir ähnlich sind. Und das Interessante daran ist, diese sind nicht unbedingt aus meinem Heimatland oder aus derselben ethnischen Gruppe vor Ort. Und das macht die Diaspora so aus. Du kannst jemand haben aus dem Kongo oder aus Botswana und die sind dir viel ähnlicher als jemand in deinem eigenen Heimatland, sogar aus demselben Dorf, wo du herkommst. Und das ist diese schwarze Identität, diese politische Identität. Dann hast du noch deine kulturelle mit Ethnicity und dann hast du eben Land nochmal selbst eine ethnische Zugehörigkeit. Deswegen, es gibt kein Monolith. Und du hast all diese Sachen, die du miteinander kombinierst. Und in diesen Räumen kommt man zusammen, um Spaß zu haben, also im Sinne von Black Joy, Austausch, zu lernen, zu trauern, zu lachen. Wir organisieren uns in der Form von Konzerten, Game Nights, Buchclubs, aber auch politische Teilhabe in Deutschland oder in unseren eigenen Ländern. Wie kann man investieren? Sport. Es gibt so viele Nuancen da drin. Aber die Hauptsache ist erstmal offen zu sein und zu erkennen, hey, wir sind ein riesiger Kontinent, eine riesige Diaspora und wir könnten nicht unterschiedlich sein. Man kann in einem Land sein und es gibt Länder dort, da kannst du mehrere europäische Länder rein. Packen. Also Leute verstehen nicht die Diversität. Kamerun hat etwa 30 Millionen Einwohner und 250 ethnische Gruppen. Über 250 Sprachen. Ich meine, bei Deutschland sind wir bei knapp über 80 Millionen. Und diese Tiefe verstehen Leute oftmals nicht, weil sie sagen dann so Tribes, Stämme etc., wo ich mir denke, ein Schwab und Bayer und Hesse, die sind ja auch an sich ethnische Gruppen. Die haben ja auch ihre spezifischen Kulturen, Bräuche. Und das ist interessant, dass es nur in eine Richtung so gedacht wird. Und das ist, was es so schön macht, ohne Hierarchie sich in diesen Räumen zu begegnen und zu merken, wir sind verschieden und ähnlich. Und das macht Spaß. Und wenn noch Leute dann, die nicht aus diesen Kulturen kommen, das dann nochmal sehen, dann gibt es auch nochmal einen neuen Austausch. Also ich liebe wirklich diesen kulturellen Austausch und gegenseitiges Verständnis zu sagen, wir sind alle Teil eines Spektrums und nicht, es gibt eine Norm und Leute weichen mehr oder weniger davon ab.
Und ich kann mir vorstellen, gerade auch im Zuge des Internets und der Zugänglichkeit zum Internet, also nur wer hat ein Smartphone, wer hat wie viel Gigabyte Internet, dass über die Jahre hinweg natürlich den Kontakt zur eigenen Familie oder Familien bei dir jetzt nach Kamerun ist ja vereinfacht hat, aber ich kann mir auch vorstellen, zur Findung der afro-diasporischen Communities hier, oder? Also, dass man sich überhaupt findet und weiß, so, hey, es gibt diese Spaces, wo diese ganzen Sachen möglich sind, die du angesprochen hast, oder wie kam es dazu, diese Räume überhaupt zu finden oder zu wissen, so, hey, es gibt ja diese Räume.
Das ist eine sehr gute Frage. Es hat sich weiterentwickelt mit der Weiterentwicklung von Internet bis in sozialen Medien. Als wir jünger waren, aufgewachsen sind, meine engsten Freunde, wir hatten sowas wie die Tontine, da haben sich verschiedene KamerunerInnen, Bekannte von meinen Eltern zusammen studiert, zusammengearbeitet, kennen sich aus der Kindheit, einmal im Monat getroffen und das wirkte gleichzeitig wie eine Bank. Du konntest dir auch da Geld leihen und dann hattest du eben nicht die Zinsen, die du bei einer Bank hattest. So hat man sich unterstützt. Das ist ein Konzept, was es in Kamerun gibt. So haben sich Communities in Dörfern gegenseitig unterstützt. Wenn jemand gestorben ist, dann hat man so Geld zusammengelegt. Also wie GoFundMe. aber halt in einer Community-Form oder wenn jemand zur Uni gegangen ist, dann merkt man, boah, da braucht es jetzt Geld. Dann kamen Leute zusammen, weil das war ein Privileg, daran teilzuhaben. Wir schicken dich jetzt zu einer besseren Lebensmöglichkeit. Und dann mit der Zeit kam halt Schüler-VZ, Facebook, Instagram, TikTok. Und jetzt gehst du drauf und du siehst irgendeine Story. Da ist eine Game Night. Da ist ein Buchclub und kannst dich viel einfacher anmelden. Und das macht das so niederschwellig oftmals. Du kannst einfach hingehen mit Leuten, die du noch nie gesehen hast, aber die dir so ähnlich sein können. Du kannst da wirklich tiefergehende Freundschaften entwickeln oder auch Beziehungen romantischer, platonischer Natur. Und das ist das, was so schön ist. Und dann gibt es auch noch zwischen den Diasporas. Du bist nicht in der afrikanischen. Du hast dann so Zusammenschlüsse, hast dann Events, wo du hast indisch-afrikanische, polnisch-nigerianische. Denkst du, wie kommt sowas überhaupt zustande? Und das ist einfach, was ich so cool finde durch die sozialen Medien. Das ist einer der positivsten Aspekte, sich so zusammenzufinden und das auch teilweise sehr günstig und sehr unkompliziert. Und ich glaube, umso weiter das geht, desto weniger werden wir auf Institutionen angewiesen sein und uns auch so selbst organisieren können. Ich meine, ich gucke da immer auf die Weltlage und was halt für Messages verbreitet werden, dass wir gegeneinander sein sollten. Und dann hast du wieder solche Spaces und dann wachst du kurz auf und merkst so, warte mal, wir sind alle doch viel näher, als wir denken, aber wir müssen halt rausgehen und so sagen, touch grass, wir müssen wirklich den Baum anfassen, Leute anfassen, mit Einverständnis natürlich und uns gegenseitig verstehen und austauschen, auch Diskussionen und Debatten führen, auch wenn wir nicht meiner Meinung sind. Und das machen diese Spaces übers Internet hinaus. Und das ist die Schönheit, die ich darin sehe von den sozialen Medien, dass das Soziale oftmals erst wieder offline stattfindet.
Wo du es gerade mit dem Thema Offline ansprichst, und das hattest du ja vorhin auch angesprochen, dass es ja eigentlich allen Leuten zugänglich sein sollten, wenn sie das wünschen, in die Länder ihrer Eltern oder in die Länder, vielleicht wenn sie auch selber dort geboren wurden, aber nicht aufgewachsen sind, dass sie da leichtere Zugänge haben sollten. Und halt auch dieses Thema Visum, da kommen bei mir natürlich halt so wirtschaftliche als auch politische Barrieren auf. Also welche Länder sind visumspflichtig, als auch die Frage von Wirtschaftlichkeit, welche Fluggesellschaften entscheiden, wie häufig Flüge gechartert werden, in welche Länder, wie häufig sie angeflogen werden, aus welchen Städten sie angeflogen werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass es natürlich halt auch so eine politische Frage ist, die man sich stellen kann. Wie ermöglicht man natürlich so immens vielen Menschen, also wenn man jetzt das zusammenrechnen wollen würde, wie viele Menschen nicht nur in Deutschland, sondern allgemein afrodiasporischen oder diasporischen Communities angehört, wie viel langfristig ein Mehrwert entstehen würde, zwischenmenschlich, aber halt natürlich auch im Thema der Identitätsfindung, der eigenen mentalen Gesundheit, dass man da zueinander finden würde. Siehst du da dringende Notwendigkeiten oder halt bestimmte Stellschrauben, die auf jeden Fall schon sehr viel mehr Zugänge ermöglichen könnten?
Ja, ich sehe definitiv die Notwendigkeit. Ob die in der Geopolitik auf dem höchsten Niveau gesehen wird, ja, es finden die ganze Zeit Flüge statt, aber es sind halt keine Menschen drin, sondern natürliche Ressourcen auf Schiffen. Und ich glaube, das ist halt die Sache. Wenn es Mehrwert gibt durch Tourismus, dann wird es angeflogen. Die meisten Flüge gehen von Frankfurt. Und wenn du halt von einem anderen Flughafen gehst, dann zahlst du kurz mal 300 Euro mehr. Und 500 oder 800, das ist ein riesiger Unterschied. Besonders wenn man als Familie reist, wenn man 4 Familienmitglieder hat, 5, das ist mehrere tausend Euro. Und du hast den Aspekt angesprochen von auch mentaler oder seelischer Gesundheit. Es ist so wichtig, als Norm wahrgenommen zu werden, als normal in der Mehrheit zu sein, komplett mal unter schwarzen Menschen zu sein. Und da gibt es ja auch wieder Nuancen. Wenn man unter schwarzen behinderten Menschen ist, dann fällt man vielleicht nicht so aus dem Raster, wenn der Kürenleuten, wenn dann denkst du dir so, okay, ich fühle mich zu Hause. Und das ist das Wichtige, was allen ermöglicht werden sollte. Aber dann haben wir halt dieses Kapitalismus und dass nicht alle diese Geldmöglichkeiten haben. Also es ist wirklich eine Sache von, du musst Geld haben, um das machen zu können. Und vielleicht müssen die Länder anders promoted werden, also noch mehr, sodass das jüngere Leute auch sehen und dann auch ein Interesse entwickeln und einfacher hingehen, weil leider wird es sehr krass diktiert durch reiche Menschen, besonders im Westen und in Deutschland, also ich sehe es immer verhältnismäßig global, sind wir alle reich im Vergleich zum globalen Süden. Wenn jetzt die Jugend sich morgen entscheiden würde, dass Kamerun und dann Douala in Kamerun die Stadt ist, um Urlaub zu machen, glaub mir, ab morgen hast du so viele neue Airlines, die dahin fliegen, ganz einfach. Aber das wird erst gar nicht so angezeigt. Es gibt bestimmte Orte, wo Leute hinfliegen aus Deutschland. Namibia, Togo, Tansania. Oftmals alle ehemalige Kolonien. Man könnte da einfach mehr machen durch den kulturellen Austausch, sich informieren, aber auch schon im Schulsystem Leute aufzuklären, was es denn alles für Länder und Möglichkeiten gibt. Und irgendwie weitere Abkommen haben, dass ein Visum günstiger ist. Also ich meine, ein Visum kostet mehr als ein Flug nach London. Ich habe Freunde von mir, die können in mein Heimatland kostenlos reinfliegen, weil sie zum Beispiel einen nigerianischen Pass haben. Und ich kann nicht, ich muss das Geld zahlen. Also das macht auch so Sachen aus. Doppelte Staatsangehörigkeit ist auch nicht möglich. Aber da sind wir auf einem Level von Politik, wo es um so krasse Interessenkonflikte, um Macht geht, um Ressourcen geht. Solange sich da nichts ändert, von der Weltlage her wird es sich auf lange Zeit nicht ändern, aber es gibt mehr und mehr Leute, die das anbieten, die Reisefirmen machen und dann irgendwie für dich das dann vermitteln mit dem Visum. Es sollte halt einheitlich sein, so für, dass alle das machen können, aber da sind wir noch weit von entfernt. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle das Recht haben und die Möglichkeit, in ihre Heimat zu reisen und sich dafür nicht einen Arm und ein Bein ausreißen zu müssen. Und nicht nur reiche Leute im Sinne von diesem Expat und sonst nicht. Alle Leute sollten dahin gehen können, wohin sie wollten. Und fliegen sollte irgendwie so ein öffentlicher Nahverkehr in der Luft sein. Aber selbst die Deutsche Bahn ist ja schweineteuer, was dir schon zeigt, Flüge werden da auch nicht günstiger werden.
Wie du es schon gerade richtig angesprochen hast, gerade halt dieser Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Also natürlich, Ressourcen werden sehr gerne aus afrikanischen Ländern rausgebracht, aber halt eben diese zwischenmenschliche, ja leider dann doch häufig eher priorisierte touristische Komponente wird dann so nebenher gesehen oder eben halt weniger priorisiert. Ich meine, wenn man sich mehr natürlich beschäftigt, mehr als was jetzt so, wenn überhaupt in den Tagesthemen auftaucht, über Politik in Afrika, sieht man ja, dass diese Wirtschaftlichkeit dort aus eigenen Händen ja auch wächst, dass da auch schon so ein Wunsch ist, sich loszulösen, eben von ehemaligen Kolonialmächten, sei es jetzt Deutschland, Frankreich, UK. Und das ist natürlich jetzt nicht ein struktureller Wandel wird, der jetzt in den nächsten wenigen Jahren passieren wird, sondern dass das etwas ist, wofür man sprichwörtlich diesen langen Atem braucht. Und nichtsdestotrotz im Klein-Klein, wenn wir uns dann halt wieder darauf beschäftigen, haben wir diese Aspekte von individueller Trauer, also die Trauer, mit der du dich beispielsweise beschäftigst, so wo gehöre ich hin und dieses zwischen den Welten sich bewegen, aber auch Orte dieser kollektiven Trauer, wie du es angesprochen hast aus deiner Jugend, aber jetzt auch natürlich diese Community Spaces, die sich überall jetzt bilden und auch mit Hilfe von Social Media immer zugänglicher werden, gerade halt auch was Barrieren angeht, aber vielleicht auch Hemmschwellen, also weil ich mir vorstellen könnte, wenn andere Menschen auch eben diese Lernprozesse durchmachen, so okay, haben mir Eltern ihre Sprachen beigebracht, mit denen sie aufgewachsen sind, wie viel haben sie mir davon erzählt, wie hat der Austausch zu Hause stattgefunden und dass es natürlich auch sehr viel damit ausmachen kann, dann Leuten zu begegnen, die das alles zu unterschiedlichen Etappen vielleicht erfahren haben oder sich vielleicht eben durch diese Community-Arbeit das erste Mal damit beschäftigen, weil sie halt vielleicht auch eben unter dieser Maske oder Brille aufwachsen mussten, so je integrierter, je besser Deutsch man spricht und je weniger man irgendwie über andere Sachen spricht, die nicht halt in einen vermeintlichen deutschen Kanon oder eine vermeintliche deutsche Norm reinpassen, desto besser. Dass da ja aber auch sehr viel Raum für Liebe und Verletzlichkeit da sein muss in diesen Community Spaces, dass man überhaupt Leuten zulässt, so offen zu sein und früher oder später anzufangen.
Da muss immer gearbeitet werden. Also wir Menschen verurteilen, wir haben ja Vorurteile und das sieht man auch in diesen Spaces. Es gibt dann unausgesprochene, aber auch ausgesprochene Hierarchien. Was bedeutet es denn, schwarz zu sein, afrikanisch, afrodiasporisch zu sein, Ghana zu sein, südafrikanisch zu sein, äthiopisch zu sein? Und da muss man auch dagegen vorgehen. Es ist eine individuelle Sache, weil der Referenzrahmen ist auch immer sehr spezifisch. Es gibt, würde ich sagen, bei jedem Land nach außen hin eine stereotypische Zusammenfassung des Landes. Eine bestimmte ethnische Gruppe, die besonders bekannt ist. In Deutschland tut man zum Beispiel die Tracht damit assoziieren. Wenn die Leute an Deutschland denken, denken die an Autos, sie denken an den Wiesen. Dann befinden wir uns in der bayerischen Kultur und wenn wir über Autos denken, sind wir in Baden-Württemberg unten Richtung Stuttgart. Die wenigsten denken an sächsische Kultur oder hessische Kultur aus dem Ausland. Und so verhält es sich auch mit afrikanischen Ländern. Und dann in diesen Spaces gibt es dann halt, in Nigeria spricht man zum Beispiel oftmals von Yoruba und Igbo, gibt es nur die beiden und nicht noch 500 weitere ethnische Gruppen. Da müssen wir auch selbst gucken, wie wir da auftreten und verstehen, dass wir alle einen individuellen wie auch kollektiven Schmerz haben. Warum sprechen wir unsere Muttersprache nicht? Warum sprechen wir Kolonialsprachen mehr als unsere eigenen Muttersprachen? Warum denken wir, wir müssen, und es ist halt verinnerlich, internalisiert, mehr wie Franzosinnen oder Britinnen oder Deutsche sein? Warum müssen wir die nachmachen? Warum gehe ich nach Kamerun und mir wird Baguette vor Ero, einem traditionellen Essen, angeboten? Warum komme ich und Cousins oder Cousinen denken, ich möchte einen Joghurt von Carrefour, so einer französischen Supermarktkette, und nicht eine lokale Avocado von der Region Buda, wo mein Vater aufgewachsen ist? Das sind so Gedankengänge, die sich dann widerspiegeln und wo wir auch Leuten Sachen absprechen. Ach, du hast keine Ahnung, weil du warst doch noch nicht da, ich war öfters da als du, ich weiß es mehr, ich spreche meine Sprache, du nicht. Wir haben unsere individuelle Story und wir haben kollektiv Gewalt erfahren. Deswegen wurden wir unseren Wurzeln quasi entrissen. Und wenn wir dann noch weiter gucken, die Diaspora, so AfroamerikanerInnen, da wurde es noch krasser gemacht, dass sie verschleppt worden sind. Und das ist halt die finale Form. Umso weniger wir lernen, desto mehr werden wir davon wegkommen müssen und unsere eigene dann neue Kultur definieren müssen. Und das ist halt kein schöner Prozess. Und da sehe ich die Möglichkeiten und das Potenzial, zusammenzukommen, dass wir in der Community Sachen machen. Es geht nicht darum, dass alle alles machen, sondern jede Person macht etwas, trägt ihren Teil bei, so wie sie es können. Manche sprachlich, manche durch Entertainment, manche durch Aufklärungsarbeit, andere machen Vereine, so wie du QueerMed führst und inspirieren sehr viele Leute dadurch und bieten Ressourcen an. Und so kommen wir auch zusammen und sind eine gestärkte Front und können dann auch vielleicht Möglichkeiten eröffnen, dass man öfters in die Heimatländer gehen kann. Oder zumindest ein Stück Heimat am jeweiligen Ort, an der geografischen Karte, wo man sich befindet, erleben und empfinden kann. Ich glaube einfach besonders das Thema Afrika in seiner Diversität kennenzulernen und immer spezifisch zu sprechen, wenn man über Afrika spricht, ich einfach Westafrika als Region. Ich sage, das machen wir noch in Europa, Osteuropa. Ich mir denke, die Länder sind so unterschiedlich. Selbst in den Ländern kreist du durch, ist unterschiedlich. Und das gibt dem Ganzen eine Dynamik, eine Dringlichkeit, mehr zu erfahren, mehr zu lernen und mit verschiedenen Leuten zu interagieren. Und das humanisiert auch Personen in ihren einzigartigen Arten und Denkweisen und kulturellen Gütern. Und das macht es für mich zu einer schönen Erfahrung für alle. Niemand das möchte angeguckt werden, würde man im Zoo sein, sondern lass uns beide voneinander lernen. Und das geht nicht nur innerhalb der Diaspora, sondern auch nach außen hin. Ich würde mir wünschen, dass irgendwann mal Leute sagen, ich möchte in Urlaub nach Botswana, ich möchte nach Kamerun gehen und die Infrastruktur ist auch so da, weil so investiert wird und das einfach so gut aussieht, dass die freien Reisen, du hast vorher von Visas gesprochen, dass man überall hinreisen kann und sich das leisten kann, weil Interesse da ist und man nicht einfach direkt sagt, oh, das ist gefährlich, weil das medial so dargestellt wird. Es wird dann oftmals, oh, da gibt's Gelbfieber und Leute haben oftmals so Vorstellungen, die entgegen der Realität gehen, die sagen, hey, in Bayern gibt's Corona, deswegen gehe ich nicht nach Mecklenburg-Vorpommern. Genau diese Vergleiche, wenn da Ebola ist, dann ist das nicht wahrscheinlich nicht 700 Kilometer weiter gerade. Es ist nicht einfach nur verseucht und da gibt's Löwen und Giraffen, sondern es gibt Resorts, es gibt Ghettos, es gibt Stadien, es gibt Meer, es gibt Berge, es gibt Wüste, es gibt Theaterhäuser, es gibt Fashion-Shows, es gibt queere Szenen, die super viel in der Gesellschaft beitragen. Und all das existiert gleichzeitig, legal wie illegal, versteckt wie offen. Was bedeutet es eigentlich, sich da in den in afrikanischen Gesellschaften zu bewegen? Und was macht sie so besonders? Was macht sie so schön? Wo sind Widersprüche? Wo sind Einklänge? Und ich würde jedem raten, sich damit auseinanderzusetzen, um wenn möglich auch hinzureisen und das selbst zu erkunden.
Karel, ich danke dir herzlich für deine Zeit und deine Einblicke und fürs Sichtbarmachen.
Ich danke dir für die Einladung, dein Interesse und den Space, den du hier eröffnest und uns gibst. Das ist doch sehr herzerwärmend, aber auch sehr befreiend, sich so mitteilen zu können. Und auch die guten Fragen, die du anmoderiert hast, die waren wirklich wow. Danke dir dafür.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.